28.03.24, Israel im Krieg, Tag 174. Die Berichterstattung lässt manchmal wirklich zu wünschen übrig. In den letzten Folgen habe ich mehrmals auch darauf hingewiesen, dass ich hier und da natürlich eine Tendenz wahrnehme, die wirklich bedauerlich ist, weil tatsächlich immer wieder Täter-Opfer-Umkehr gemacht wird, immer wieder Ursache und Wirkung verdreht werden, beziehungsweise die Ursache, der 7. Oktober teilweise komplett weggelassen wird. Also es gibt mittlerweile tatsächlich, wenn wir Richtung Gaza und den Konflikt Richtung, also zwischen Israel und dem Gazastreifen uns angucken, beziehungsweise der Hamas, da hat man anfangs noch in den ersten Tagen und Wochen von der radikal-islamistischen Terrororganisation Hamas geschrieben. Irgendwann fiel das radikal-islamistisch weg und man blieb bei Terrororganisation Hamas. Irgendwann war das Terrororganisation auch gestrichen und man blieb bei Hamas. Und irgendwann ist das Wort Hamas auch gestrichen worden und plötzlich ist nur noch die Rede von Palästinensern oder palästinensische Zivilisten oder palästinensische Kinder oder palästinensische Opfer oder palästinensisches Gesundheitsministerium. Ja, was natürlich komplett der Hamas unterstellt ist, aber das wird gespart. Und das ist natürlich das ist System, das ist kein Zufall, weil wenn man jetzt bei vielen Medien mal kurz guckt, wie die Situation geschildert wird, dann ist das eine Tendenz, die parallel läuft zu einer gewissen Wortwahl, wenn es um Israels Vorgehen geht, wie zum Beispiel, dass Israel vorgeworfen wird, unverhältnismäßig vorzugehen und eine Art Vernichtungsfeldzug zu führen. Also das sind Wörter, die in den letzten Wochen immer öfter benutzt werden. Und wenn ein Journalist es benutzt, dann kommt der zweite, dritte, vierte, fünfte und man gewöhnt sich an diese Wortwahl. Und das ist problematisch, weil wie gesagt, jetzt knapp 6 Monate nach Kriegsbeginn, natürlich ausgelöst durch den Überfall der palästinensischen Terrororganisation Hamas am 7. Oktober, haben viele Menschen, die das Geschehen in den ersten Tagen und Wochen und Monaten eventuell nicht so nah verfolgt haben, ja, die sind mittlerweile oft durcheinander und wissen gar nicht mehr so, ja, was zu was geführt hat. Und die einen tun dies, die anderen tun jenes, die schießen, jene schießen und am Ende kommt es darauf an, wo die Opferzahlen größer sind, da schlägt dann das Herz oder von wo mehr Propagandamaterial kommt, sprich, wenn Al Jazeera auf der einen Seite oder auf der anderen Seite ist, das gewinnt die Herzen der Menschen, auch im Westen und man fragt da oft nicht wirklich nach, was die Ursache ist, beziehungsweise was der Framework ist, das heißt der Rahmen, in welchem Rahmen diese Bilder oder diese Videos aufgenommen werden und wer im Endeffekt schuld ist für das Elend, für diese Tage und Wochen des Kampfes, für Menschen, die Angst haben, die traumatisiert werden, die ermordet werden, die getötet werden und überhaupt, warum das alles sein muss. Und das warum das alles sein muss, da gibt es sogar Menschen mittlerweile, die mittlerweile gar nicht mehr groß den Fokus auf die Geiseln legen. Also man hat sie irgendwo teilweise abgeschrieben und das tut weh mit Blick Richtung Gaza. Wenn wir aber auch Richtung Norden gucken, Richtung Libanon, auch dort habe ich in den letzten Tagen und Wochen mehrmals darauf hingewiesen, dass da sowohl auf meinen Social-Media-Kanälen als auch hier im Podcast, dass da manche Berichterstatter tatsächlich auch hier Ursache und Wirkung verdrehen. Und so war heute in der DPA, der Deutschen Presseagentur, war zu lesen, Israel setzt Kampf gegen Hisbollah fort. Das ist die Schlagzeile. Und die Süddeutsche Zeitung hat diese Schlagzeile von der DPA übernommen. Noch einmal, die Schlagzeile lautet, Israel setzt Kampf gegen Hisbollah fort. Ja, was versteht man, wenn man das liest? Erstmal, die Schlagzeile fängt mit Israel an. Immer mit Israel. Es ist nie Hamas oder Hisbollah oder Libanon oder Iran, sondern man geht immer von den Taten Israels als erstes aus. Selbst wenn wir reagieren, wird als erstes erwähnt, was Israel macht. Und wenn geschrieben steht, Israel setzt Kampf gegen Hisbollah fort, dann deutet das ja darauf hin, dass wir diesen Kampf schon länger führen und wir führen diesen Kampf jetzt weiter. Als wären wir die Kampfgeilen, als wären wir die Kampfbesessenen. Wir wären, das kommt so rüber zumindest, also für mich, vielleicht täusche ich mich, dass wir besessen sind, irgendjemanden zu bekämpfen. Und es steht hier nichts von Verteidigung, nichts von sich zur Wehr setzen, nichts von, dass wir seit 6 Monaten aus dem Libanon beschossen werden. Das alles wird unter den Teppich gekehrt, eventuell im 3. oder 4. oder 5. Satz in einem Nebensatz erwähnt, kleingedruckt, aber die Schlagzeile lautet: Israel setzt Kampf gegen Hisbollah fort. Daraufhin habe ich mein Team gebeten, bei dpa anzurufen und dpa das kurz zu erklären, dass das falsch ist. DPA hat die Schlagzeile geändert. Doch leider war es nicht das erste und auch nicht das letzte Mal, dass wir derartige Situationen leider haben, wo wir immer wieder darauf hinweisen müssen, dass das keine saubere und professionelle Berichterstattung ist, sondern im Endeffekt in die Hände von Terroristen und Antisemiten spielt. Und genau das versuche ich jeden Tag mit meinem Einsatz zu vermeiden. Und ich weiß auch, viele von euch, die mir hier zuhören, auch ihr seid teilweise natürlich da am Ball und tut auch euer Möglichstes, dagegen zu halten. Die Mail, die ich von dir bekommen habe aus Berlin, war wirklich sehr, sehr nett, ohne deinen Namen zu erwähnen. Du hast mir weitergeleitet, was das Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung, ich glaube BMZ, glaube ich, nein, BWZ oder BMZ, auf jeden Fall das Bundesministerium, das für die Gelder zuständig ist, an die palästinensischen Flüchtlinge, Organisationen, UNRWA, alles, was so damit zu tun hat. Und da wurde eine lange Mail von diesem Bundesministerium dir geschickt, was du mir weitergeleitet hast. Und ich habe das natürlich gelesen, um zu verstehen, wie sowohl dieses eine Bundesministerium, wie gesagt, für Wirtschaft und Entwicklung oder irgendwie sowas, und vom Auswärtigen, wie die da ihre Gelder verteilen und wie sie eventuell auch sicherstellen, dass 45 Millionen Euro nicht in die Hände von Terroristen gelangen. Darauf wird tatsächlich in der Mail eingegangen und man sagt, man habe angeblich ein Mehrstufen-Sicherheitskonzept, wo wirklich alles überprüft wird. Naja. Ich habe zu wenig Einblicke, um das jetzt unterschreiben zu können, sage ich jetzt mal. Und Vertrauen kann ich nicht, weil hier geht es wirklich um Menschenleben. Und Menschenleben, wir haben am 7. Oktober gesehen, wozu sie in der Lage sind, wozu sie fähig sind. Und deshalb geht es hier auch um mein Leben und das Leben meiner Kinder. Und jeder Euro, der da in die falschen Hände fließt, ob auf direktem oder indirektem Wege, könnte auch eine Gefahr für meine eigene Familie sein, ohne jetzt groß über Staat und Land und alle Menschen hier zu reden, einfach nur mein eigener kleiner Familienkern ist durch dieses Geld eventuell auch in Gefahr. Und deshalb gucke ich mir das natürlich an und versuche zu verstehen. Und ich bin ehrlich, nicht immer verstehe ich alles. Wenn wir nach Gaza gucken, sind wir nach wie vor im Al-Amal-Bezirk, in Khan Yunis natürlich, im Einsatz dort, die Maglan-Kommandoeinheit, für diejenigen von euch, die sich mit den israelischen Kommandoeinheiten auskennen. Maglan, eine Eliteeinheit, hat dort auch Dutzende Terroristen festgenommen und auch jetzt schon dem Shin Bet, dem Inlandsgeheimdienst und auch der 504-Einheit des israelischen Militärgeheimdienstes, des Militärgeheimdienstes Amman übergeben. Das sind die Einheiten, die natürlich die Terroristen verhören und durch diese Verhöre natürlich sehr vieles mitbekommen und jetzt auch langsam veröffentlichen. Dazu später mehr. Die Fallschirmjäger sind auch in der Nähe vom Al-Amal-Krankenhaus. Das heißt, auch in diesem Bezirk, so wie in jedem Bezirk, gibt es ein Krankenhaus. Überhaupt der gesamte Gazastreifen ist voll von Krankenhäusern. Das liegt auch daran, dass natürlich ungefähr die Hälfte der Menschen im Gazastreifen unter 18 Jahre alt sind. Sehr viele Geburten natürlich und so weiter. und deshalb natürlich es sehr viele Krankenhäuser gibt. Und Nähe dieses Al-Amal-Krankenhauses wurden von dem Fallschirmjäger dort Dutzende Granaten und Gewehre sichergestellt. Und das natürlich nicht einfach mal so. Das ist kein Zufall, dass diese Munition in der Nähe von einem Krankenhaus gefunden wurde, weil wir natürlich auch im Al-Shifa-Krankenhaus, wo wir in den letzten 10 Tagen im Einsatz sind, wo so viele Hunderte von Terroristen sich verschanzt haben und natürlich bis auf die Zähne ausgerüstet sind. Das sind auch Waffendepots, diese Orte, diese Krankenhäuser. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ich denke, dass jeder, der mittlerweile meinen Podcast zumindest hört, ich bin nicht sicher, ob es noch einen Ort gibt, irgendeinen Channel auf Social Media oder irgendeinen anderen Podcast oder irgendeinen anderen Nachrichtensender oder Berichterstatter oder freier Journalist oder wer auch oder Blogger. Ich glaube, dass niemand so viel über die Benutzung von Krankenhäusern im Gazastreifen, dass jemand wie ich so oft darauf eingegangen ist. Ja, also niemand, der diesem Podcast folgt und hört. Es kann euch nicht entgangen sein, dass die Terroristen Krankenhäuser und auch Schulen, aber insbesondere Krankenhäuser als ihre Hauptoperationscenter benutzen. Und wie ich vorhin schon kurz gesagt habe, sind wir diese Tage enorm aktiv, alles was in Sachen Verhör von islamischen, von den Terroristen, die wir jetzt auch im Schieferkrankenhaus, aber nicht nur im Schieferkrankenhaus, festgenommen haben, sind wir halt enorm am sie befragen, um da natürlich jetzt mit Hochdruck Informationen aus sie herauszubekommen. Einer der Terroristen, den wir Anfang März festgenommen haben, diesmal nicht in Al-Shifa, nicht im Krankenhaus, sondern in Khan Yunis. Der Mann heißt Manar Mahmoud Mohammed Qasem. Er hat erzählt, und das habe ich auf Social Media heute auch veröffentlicht, hat er beschrieben, geschildert, wie er eine israelische Frau am 7. Oktober vergewaltigt hat. Und das ist der erste offizielle Beichte, wenn man so will, oder das erste Mal, dass ein Terrorist es so öffentlich zugibt, dass er das gemacht hat am 7. Oktober. Und das spricht natürlich für sich, weil natürlich auch Amit Sosana, wie ich gestern natürlich hier auch erzählt habe, veröffentlicht hat in einem Exklusivinterview für die New York Times, dass sie vergewaltigt wurde, dass es sexuelle Übergriffe gab, während sie 55 Tage als Geisel gehalten wurde im Gazastreifen. Und dieser Terrorist des Islamischen Dschihad hat in seinem Verhör unter anderem gesagt, der Teufel hat mich eingenommen. Das heißt, in ihn ist der Teufel gekommen und deswegen hat er das gemacht, was er gemacht hat. Also in Deutschland würde der eventuell als irgendwie psychisch gestört oder irgendwie durchkommen eventuell mit diesen Erzählungen natürlich. In Israel weniger, weil diese Tour wird hier niemand akzeptieren, dass irgendein Teufel angeblich sich ihm angenommen hat und er deshalb angeblich es eventuell gar nicht wollte, sondern der Teufel es wollte und all dieser ganze Quatsch. Aber das ist so die Tour, wo man natürlich sich irgendwo ja ein Stück weit rausreden möchte. Und da kommt auch keine Entschuldigung, da kommt auch keine Einsicht. Das sind überzeugte Täter, das sind überzeugte Terroristen, das sind überzeugte Vergewaltiger. Und das macht das umso schwieriger, damit umzugehen. Heute früh hat der Tag begonnen, wenn wir auch kurz Richtung Judäa und Samaria und Westbank und auch Bikaa, das ist das Gebiet zwischen Israel und Jordanien, da gab es einen Terrorangriff auch von einem Terroristen, der geschossen hat mit scharfer Munition auf einen Schulbus und auch auf ein Auto und dort drei Menschen verletzt hat. Einer von diesen drei Menschen ist ein 13-jähriger Junge, zum Glück nur leicht verletzt, dennoch auch hier wieder eine Schussattentat, der dort heute passiert ist und das parallel natürlich zum Kampf im Gazastreifen und parallel natürlich zum Beschuss aus dem Libanon. Weil wenn wir Richtung Libanon nochmal gucken, da sind wir jetzt in einer Situation, das habe ich schon mehrere Monate angekündigt, ich habe das immer wieder genannt, dass wenn der Schneeball ein Stück weit schneller den Berg runterrollt, dann führt das eine zum anderen und aus Aktion kommt Reaktion und noch eine Reaktion und noch eine Reaktion und es kann gut sein, dass dann auch durch Misskalkulation eventuell die Kriegshandlungen verschärft werden. Und in den letzten Tagen sehen wir, dass die Ziele der Hisbollah in Israel von der Qualität her zugenommen haben. Das heißt, sie haben ein Stück weit das Level erhöht, sage ich jetzt mal. Das heißt, kein einfacher Beschuss mehr, sondern ein Beschuss, der zielorientierter ist. Und auch von israelischer Seite ist der Beschuss im Libanon auch zielorientierter, auch über der Reichweite, der normalen Reichweite, sage ich jetzt mal, südlich des Litani-Flusses hinaus. Und das sind natürlich dann auch eine Art, es kann Menschen geben, die derzeit sagen könnten, dass das ein neues Level der Kriegshandlungen sind zwischen Israel und dem Libanon, beziehungsweise der Hisbollah im Libanon. Gilt abzuwarten, wie sich die Situation dort natürlich auch entwickeln wird in den nächsten Tagen, weil auch das natürlich zu tun hat mit der Situation der Geiseln, wo wir leider sehen, dass die Hamas den Deal abgesagt hat und das natürlich auch, wir sehen auch, dass die Hisbollah den Beschuss verstärkt hat, dass beide Terrororganisationen sich eventuell unter die Arme gegriffen fühlen, dadurch, dass die Amerikaner in der UN kein Veto eingelegt haben im Sicherheitsrat und da eventuell sie im Gefühl haben, dass Israel und die USA nicht mehr mit einer Stimme sprechen. Ich erinnere euch nochmal daran, dass vor mehreren Monaten in den Anfängen noch Präsident Biden die Hisbollah gewarnt hat und gesagt hat, don't, ne? Also versucht's nicht mal, wagt es nicht mal, weil wir Amerikaner werden da sein. Und jetzt kann es sein, dass Hisbollah-Chef Nasrallah und natürlich seine Hintermänner im Iran, Ayatollah Khamenei, dass die jetzt 1+1 machen und der Annahme eventuell sind, dass die Amerikaner eben nicht mehr zur Seite Israels stehen bzw. stehen werden, falls die Hisbollah und auch andere Terrormilizen im Namen des Mullah-Regimes im Iran eventuell den Beschuss verstärken werden auf Israel. Also hier müssen wir auch mal in den nächsten Tagen gucken, wie es sich entwickeln wird. Zum Schluss eine Nachricht, die wirklich übel ist, wo ich eigentlich gar keine Worte dafür finde. Ihr könnt euch alle natürlich an die Deutsch-Israelin Shani Luk erinnern. Das wirklich bildhübsche Mädchen, die auf dem Pickup-Truck am 7. Oktober auf dem Bauch halb entkleidet, als Leiche dann im Endeffekt in den Gazastreifen verschleppt wurde. Und wir wissen, dass sie dort nach wie vor gehalten wird. Und dieses Foto von Shani Luk auf dem Bauch, halb entkleidet, mit mehreren Terroristen über ihr, bewaffnet, auf dem Pickup-Truck, auf dem Weg in den Gazastreifen rein. Dieses Foto hat ein Fotograf, ein palästinensischer Fotograf geschossen, der am 7. Oktober mit den Terroristen nach Israel eingedrungen ist und Fotos geschossen hat. Im Auftrag, kann man sagen, der Terroristen. Weil einfach mal so hat ihn ja kein Medium losgeschickt, sondern er hat den Tipp für diese Aktion, dieses Massaker hat er natürlich von der Hamas-Führung bekommen. Und deshalb ist dieses Foto natürlich, kann man sagen, auch irgendwo im Auftrag der Terroristen entstanden. Das Foto ging um die Welt natürlich. Es ist eines der ersten Fotos, wo wir natürlich auch gesehen haben, wie sie Menschen aus Israel entführt haben und vor allem auf welche brutale Weise. Und das Heftige ist jetzt, ungefähr ein halbes Jahr nach Kriegsausbruch, dass dieses Foto als Foto des Jahres von der Associated Press, das ist die amerikanische Nachrichten, das amerikanische also wie das amerikanische DPA, so eine Art Presseagentur, AP, und deren, und da haben die jedes Jahr irgendwie, zeichnen die das Foto des Jahres aus, und dieses Foto ist als Foto des Jahres ausgezeichnet worden, wenn ich mich nicht täusche, beziehungsweise es wurde genannt, und das ohne den Namen von Shani Luke zu erwähnen. Also wenn mich nicht alles täuscht, ist das die Sachlage, das wurde mir zugespielt von einem Freund. Ich habe das jetzt nicht doppelt gecheckt, aber ich vertraue da, dass das tatsächlich nicht einfach so eine erfundene Sache ist. Ich würde euch da auch empfehlen, da mal das Auge drauf zu halten, heute Morgen mal zu gucken, vielleicht Shani Luke googeln, Foto des Jahres, AP googeln, und dann werdet ihr eventuell dieses Foto sehen, und das ist, also das ist schon kein Skandal, das ist einfach an Unmenschlichkeit kaum zu überbieten. Und das macht einen wirklich müde, weil man einfach nicht seinen Augen glauben will, wie es sein kann, dass ein Foto, das während eines Massakers, einer Entführung, wo eine Frau auf dem Bauch, auf dem Pickup-Truck und Terroristen über sie und derjenige, der das fotografiert hat, natürlich all diese Taten mit angesehen hat, Teil dieser Sache im Endeffekt war, und er kriegt jetzt eine Auszeichnung. Er wird dafür gefeiert, dass er am 7. Oktober da war und Fotos geschossen hat. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.